Drohen in Deutschland totalitäre Verhältnisse? Oder zeigt sich vielleicht sogar ein Silberstreif am Horizont? Beginnt die Brandmauer zu bröckeln? Und was hat es eigentlich mit diesem Rechtspositivismus auf sich? Darüber spreche ich gleich mit Hans-Georg Maaßen. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich, lieber Hans-Georg Maaßen. Du bist ein gern gesehener Gast hier und du bist ja bekanntlich jetzt gerade in Asien unterwegs, verfolgst bestimmt auch von dort aus die Geschehnisse in Europa und in Deutschland. Und ich frage mal einfach, besprichst du dich dort auch mit Leuten? Holst du dort auch Eindrücke rein, was man so in Asien über Europa sagt?
Ja, natürlich. Ich bin immer gerne in Japan und ich bin wieder in Japan einige Zeit. Hier ist das Leben noch normal, würde ich sagen. Die Leute, die sind vernünftig gekleidet. In Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, die Menschen, die wählen eher die lässige Müllsackkleidung. In den U-Bahnen und S-Bahnen kann man sich hinsetzen, ohne Angst zu haben, dass jemand vorher eine Bierdose ausgeschüttet hat. Es gibt keine Graffitis. Die Preise sind in Japan relativ stabil. Der Yen ist gefallen im Vergleich zum Schweizer Franken oder zum Euro, was Japan für viele attraktiv macht, dorthin zu reisen. Ich war jetzt mal etwas, ich sage mal, fast schockiert gewesen, als ich so einen Aufkleber gesehen hatte in Tokio, einen Regenbogenaufkleber. Bis ich dann herausgestellt hatte, das ist das lokale Werbeformat vom Gewerbekreis. Der Gewerbekreis nutzt da so einen Regenbogen. Da war ich auch wirklich, muss ich sagen, sehr beruhigt gewesen. Aber alles in allem, in Japan ist es normal, keine Wirkness, kein Einfluss der Klimasekte. Zu deiner Frage, wie die Japaner zu Deutschland oder Europa stehen. Naja, es ist nicht viel anders als in der Schweiz oder in Deutschland zu Japan. Was weiß man über Japan in der Schweiz oder in Deutschland? Ja, das, was man in der Schule gelernt hat, das, was man aus den Medien aufnimmt, das Land ist für die meisten einfach viel zu weit weg, als dass man da Detailkenntnisse hat. Man glaubt, das seien die Preußen Asiens, ist auch zu einem großen Teil so. Aber das Leben ist eben anders und auch in den letzten Jahrzehnten weitergegangen, als wir es vielleicht früher mal gehört hatten. Und so ist es auch, was Deutschland, Europa angeht, in Japan. Die meisten Japaner wissen zu wenig von uns. Sie haben immer noch das alte Bild, eben Deutschland führende Industriemacht. Das Land, an dem sich Japan Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerichtet hatte. Ja, wenn man die Schüler in der Highschool sieht oder Junior Highschool in Japan, die tragen Schuluniformen, oftmals ausgerichtet an den preußischen Kadettenuniformen, teilweise noch mit Matrosenlatz. Also das war so die Orientierung gewesen. Dieses Denken haben viele Japaner noch. Also Deutschland ist das Land der Disziplin und der Exaktheit. Diejenigen, die sich mit Deutschland beschäftigt haben, die Bezüge zu Deutschland haben, wissen, dass das Land nicht mehr das ist wie vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren. Und die sehen einfach die Entwicklung mit großer Sorge. Die Migrationsentwicklung, die Entwicklung von Bildung, von Technik, die wirtschaftliche Entwicklung. Und jeder, der nach Deutschland reist, macht seine neuen Erfahrungen mit diesem Deutschland. Wie ein japanischer Professor mir mal vor einiger Zeit sagte, er war mit einer Juristendelegation in Deutschland und hat sich da die Technik in den Gerichten angeschaut, weil Japaner haben immer eins gemacht, die haben von anderen immer abgeguckt. Was kann man von denen lernen? Dann hat er mir einfach gesagt, von den Deutschen kann man in der Hinsicht nichts mehr lernen. Aber die glauben immer noch, die Wildspitze zu sein und sind nicht bereit, von anderen zu lernen. So, das in Kürze aus Japan.
Ja, du hast gerade jetzt ein Stichwort gebraucht, das Juristische. Also sie sind gekommen hier, um sich in den Gerichtsräumen auch umzuschauen. Und du bist ja Spezialist, Rechtsprofessor. Und du hast kürzlich scharfe Kritik geübt am deutschen Rechtssystem. und hast dabei insbesondere den Rechtspositivismus, der da in alle Poren des Staates eindringt, kritisiert. Kannst du mal sagen, einfach auch für unsere Zuschauer, was ist Rechtspositivismus genau?
Also Rechtspositivismus ist nicht das, was viele unter positiv verstehen, etwas Positives im Unterschied zu Negatives, sondern positiv heißt in diesem Fall von Positum gesetzt, das gesetzte Recht. Rechtspositivismus heißt, nur das ist Recht, was im Grunde genommen Gesetz ist, um es auf einen Nenner zu bringen. Und im 19. Jahrhundert gab es in Deutschland den Rechtsstreiter bis Anfang des, den Streit unter Juristen, der bis Anfang des 20. Jahrhunderts andauerte, wo sich auf der einen Seite die Juristen dafür stark machten, zu sagen, dass es außer dem Gesetz auch noch anderes Recht gibt, übergesetzliches Recht. Und dann gab es die Juristen, die gesagt haben, nein, nein, nur das Gesetz ist Recht. Man muss das Ganze auch aus der Herkunft dann des 18. Jahrhunderts sehen, als die Konstruktivisten in der Naturwissenschaft sich auf den Weg machten und sagten, die Biologie, die ist konstruiert und wir können im Grunde genommen nachzeichnen, wie die ganze Entwicklung war. Dann kam die Chemie, die Physik. Man hat überall Gesetzmäßigkeiten festgestellt. Und dann ging der Weg dann in die Gesellschaftswissenschaften, ganz an der Spitze der Kommunismus, der sich als Wissenschaft gerierte. Wir wollen die Gesellschaft so konstruieren, wie sie am optimalsten ist. Und die Juristen gingen ihren Weg, indem sie sagten, das ganze mündliche Recht, das überlieferte Recht, das verschriftlichen wir. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert, wo aus dem überlieferten Recht schriftliches Recht wurde, kodifiziert wurde, wurde das bürgerliche Gesetzbuch gemacht, das Zivilgesetzbuch, Strafgesetzbuch und so weiter. Und dann war die Frage, was bleibt denn dann noch an Recht übrig, wenn alles kodifiziert ist? Und dann sagten die Rechtspositivisten nichts mehr, denn das Gesetz ist Recht und es gibt darüber hinaus kein Recht mehr. Und das ist aus meiner Perspektive die Steilvorlage gewesen für alle Totalitarismen, die dann sagen konnten, wer die Macht hat, macht die Gesetze und wer die Gesetze macht, bestimmt das Recht. Und dann kann ich in das Gesetz einfach reinschreiben, ja, Mensch ist wer und nicht Mensch ist wer. Ja, also das heißt, derjenige, der die Macht hat, konnte die Gesetze bestimmen und die Folge war letztendlich gewesen auch eine Erosion des Rechtsempfindens der Menschen. Es gab immer ein natürliches Rechtsempfinden für Unrecht und Recht. Aber wenn dieses Rechtsempfinden dadurch erodierte, dass man sagte, Recht ist ja nur das, was der Gesetzgeber festlegt, fehlte dann auch das jegliche Unrechtsbewusstsein für Gesetze, die Unrecht sind. Und der Nationalsozialismus hat in hohem Maße gezeigt, dass es Gesetze gibt, die im Reichsgesetzblatt standen, aber es war nichts anderes als verschriftliches Unrecht gewesen. Es war kein Recht gewesen, wenn man an die Blutschutzgesetze und die anderen Unrechtsinstrumente der Nazis dachte. Und als die Nürnberger Prozesse 1946 stattfanden, bekamen die Rechtspositivisten eine Lektion in Sachen Naturrecht, in dem denen klargestellt wurde, die Nazis konnten sich nicht auf die Rechtmäßigkeit ihres Handelns berufen, nur weil es im Reichsgesetzblatt drin stand, durfte man Menschen diskriminieren oder umbringen.
Also es geht eigentlich um den Unterschied zwischen Legalität und Legitimität.
Jetzt aber kann man auch sagen, ja.
Jetzt gerade festgehalten, wenn der Staat einfach etwas feststellt nach positivem Recht, das ist so, dann ist das auch so. Genau. Das hat er ja zum Beispiel jetzt gemacht in diesem Selbstbestimmungsgesetz. Er sagt zwar Selbstbestimmung, also die Menschen könnten bestimmen, aber gleichwohl maßt sich der Staat ja das Recht an, diese Frage für andere zu lösen. Und in einer positivistischen Welt kann man, wenn man etwas auf eine bestimmte Art löst, kann man es auch auf eine andere Art lösen. Also genau. wenn der Staat sagt, jeder kann frei sein Geschlecht wählen, ja, dann könnte eine nächste Regierung auch sagen, dass das Gesetz, das Geschlecht wird vom Staat festgelegt. Das wäre ja genau gleich positivistisch möglich, oder?
Natürlich. Damit gibt man letztendlich den Machthabern oder den Herrschenden den Einfluss auf uns alle. Ja, und es gibt keine Korrektur mehr. Das heißt also, beim Rechtspositivismus könnte man auch sagen, der Staat hat das Recht, durch ein einfaches Gesetz zu entscheiden, die Erde ist eine Scheibe. Ja, und wer das nicht anerkannt, ist ein Delegitimierer und Verschwörungstheoretiker. Ja, um das ganz überspitzt zu formulieren. Oder zu sagen, also bestimmte Menschen haben keine Menschenwürde. Und mir ist dieses Problem mit diesem Rechtspositivismus nochmal ganz deutlich geworden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Oder Plandemie oder Epidemie, wie man es auch nennen will, wegen der Corona-Maßnahmen. Als in unserem Bundesinfektionsschutzgesetz in Deutschland einfach geregelt wurde, wie Lockdowns sind, welche Einschränkungen die Menschen hinzunehmen haben und so weiter. Und als die Kanzlerin damals sagte, ja, wenn alle sich richtig verhalten und sich haben alle impfen lassen, dann werden auch wieder die Freiheiten den Menschen zurückgegeben. Wo ich, sag mal, als Jurist gesagt habe, was maßt sich diese Frau an? Sie kann mir keine Freiheit zurückgeben, ja. Ich muss ihr nicht dankbar sein für die Freiheiten. Ich muss auch nicht dem Grundgesetz in Deutschland dankbar sein für die Freiheiten. Ich habe die Freiheiten mit der Geburt bekommen. Ja, das sind Menschenrechte. Die habe ich mit der Geburt bekommen, die sind einfach da. Auch wenn man das Grundgesetz oder die Gesetze ändert, sie sind einfach da. Und sie können nur unter ganz eingeschränkten Umständen, können sie eingeschränkt werden. Als Strafjurist würde man sagen, wenn ein Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund vorliegt, aber sie können einem nicht weggenommen werden.
In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung finden sich ja diese wunderbaren Sätze. Da sagen wir, wir halten es für ausgemacht, das ist eigentlich so klar, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und von ihrem Schöpfer mit gleichen unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden. Und damit sind wir bei einem weiteren Stichwort, glaube ich, dieser Gottesbezug. Den kennt ja auch das deutsche Recht. In der Schweizer Verfassung heißt es auch im Namen Gottes des Allmächtigen. Umgekehrt haben wir mit der EU ein stramm atheistisches oder sogar antireligiöses Konstrukt. Hat das auch damit zu tun, dass sich dieser Rechtspositivismus so ausdrückt, weil einfach in Brüssel Ideen entwickelt werden, die sich nur so umsetzen lassen?
Das hat sehr viel damit zu tun. In Deutschland, wie in vielen anderen europäischen Staaten, die eine Monarchie haben oder hatten, gab es den Gottesbezug in ganz besonderer Weise. Ja? Wir Kaiser Wilhelm, ja? Kaiser von Gottes Gnaden und so weiter. Also man hat die Legitimität immer von einer höheren Stelle gesucht. Und der Gottesbezug war das Traditionelle gewesen, weil die Menschen eben gottgläubig waren. In der Zeit des Humanismus, der Aufklärung, fehlte natürlich schon vielen Menschen dieser Gottesglaube. Da versuchte man das göttliche Recht als dasjenige, das im Grunde genommen schon das Vorgefundene ist. Und darüber reden wir ja im Grunde genommen. Wenn wir über Menschenrechte reden, muss man darüber reden, dass es im Grunde genommen eine Bezugsquelle gibt außerhalb des Gesetzes. Und früher nannte man das göttliche Recht und im Rahmen des Humanismus sagte man, nein, das ist das Naturrecht, das ist schon da. Und um deinen Punkt aufzugreifen, die Schweizer Verfassung, Bundesverfassung wie die das deutsche Grundgesetz knüpfen natürlich mit dem Gottesbezug an eine Rechtsquelle an ein Subjekt an, das über allem steht. Und machen damit natürlich auch deutlich, dass auch die gesamte Rechtslage, der Gesetzeslage, dem unterzuordnen ist. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil damit letztendlich klar ist, es gibt diesen Unterschied zwischen dem göttlichen oder dem Naturrecht und den Menschenrechten und dem gesetzten Recht des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber kann nicht machen, was er will. Der Gesetzgeber kann nicht definieren, wer Mann oder Frau ist. Er darf nicht definieren, dass die Erde eine Scheibe ist. Und er darf auch nicht sagen in seinen Gesetzen, jeder, der behauptet, das Wasser über den Berg runterfließen, macht sich strafbar, weil aus Sicht des Gesetzgebers das Wasser den Berg hochfließt. Ja, er darf es einfach nicht. Und deswegen ist es so problematisch, dass die EU sich von jeglicher Bindung löst, sondern dass die EU letztendlich glaubt, in einem Maximum an Rechtspositivismus, wir entscheiden letztendlich, wie das Leben der Menschen zu geschehen hat. Und wir sind bindungslos und wir sind außerhalb jeglichen Rahmens.
Kommen wir doch schnell in die Tagespolitik zurück. Gerade wenn wir uns von solchen Maximen leiten lassen, eben ein Positivist müsste ja eigentlich wissen, dass wenn er etwas für gegeben hält, können ja auch mal die Mehrheitsverhältnisse ändern und dann ist das alles wieder auf den Kopf gestellt. Richtig. Jetzt haben wir plötzlich sehen müssen, die EU will jetzt zum Beispiel oder bezeichnet den Ausstieg aus der Atomkraft als strategischen Fehler. Und auch in Deutschland setzt sich diese Erkenntnis langsam um. Jetzt hat sogar Bundeskanzler Merz gesagt, ja, das war tatsächlich ein Fehler, aber da können wir jetzt nichts machen. Wäre es nicht jetzt ein Gebot der Stunde, gerade wenn man positivistisch an die Sache rangeht, man erkennt einen Fehler, dann muss man doch die richtigen Schlüsse ziehen und diesen Fehler korrigieren. Oder lässt das der Positivismus gar nicht zu?
Doch, der Positivismus lässt es zu, aber die Ideologie lässt es nicht zu. Bei uns steigert sich ja das Problem des Positivismus durch die Ideologisierung des Rechts. Immer wenn das Recht letztlich eine dienende Funktion hat, nämlich der Umsetzung von Ideologie, ist natürlich der rechtliche Gestaltungsrahmen relativ eingeschränkt. Und zwar nur im Rahmen der Ideologie. Und so ist es leider bei uns. Also mich erinnert das in gewisser Hinsicht an das Rechts- und Gesetzesbewusstsein in der DDR oder in anderen kommunistischen Staaten, wo das Recht letztendlich nur eine dem Staat oder der Ideologie dienende Funktion hatte. Während im Westen hieß es, das Recht, dem hat alles zu unterstehen. Ja, also Herrschaft des Rechts im Westen, Herrschaft durch das Recht im Osten. Das war bis 1989 so der Unterschied zwischen dem Rechtsstaatsbegriff im Westen wie im Osten. Und ich habe den Eindruck, derzeit ist es auch so, die Ideologie, die in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Staaten vorrangig ist, also eine ökosozialistische Ideologie, lässt es einfach nicht zu, dass Gesetze geändert werden.
Wie stabil ist diese Situation? Du hast ja jetzt kürzlich gesagt, man müsse da mal mit dem Kercher zu Werke gehen und Deutschland rausputzen, rausfegen. Und es gibt ja doch Anzeichen dafür, dass sich die Mehrheitsverhältnisse langsam etwas ändern. Auch bei Gerichten gab es doch jetzt ein paar interessante Entscheidungen. Du hast jetzt vorhin von der Ideologie gesprochen, die zum Beispiel die Brandmauer zusammenhält noch oder vor dem Einbruch bewahrt. Jetzt gab es ein Urteil, dass die Wahl im Saarland mindestens teilweise wiederholt werden muss, weil dort der Ausschluss der AfD-Listen offenbar rechtswidrig war. Also siehst du einen Silberstreif am Horizont, dass sich irgendwie die politische Großwetterlage doch etwas ändert?
Ja, sicher, das sehe ich, weil die Leute nun auch mehr und mehr spüren, dass dieses Land sich zum Schlechten verändert. Und die Brandmauer hat ja letztendlich nur das Ziel, dass die linken Ideologen immer in der Bundesregierung vertreten sind. Entweder über die Partei der Grünen oder über die Partei der Linken oder die Partei SPD oder selbst auch die FDP mit ihrem linken Flügel. Die Brandmauer hat eben das Ziel, dass es nie zu einer Politikwende kommen kann, weil immer linke ideologische Parteien in der Regierung sind. Deswegen wird der Druck auf die Brandmauer auch immer größer. Die Brandmauer, die wird aus meiner Sicht zweifellos einstürzen. Und unter den Trümmern der Brandmauer werden dann die Baumeister und Grenzbefestiger, die Friedrich Merz, werden dann verschüttet liegen. Aber das ist dann deren Schicksal. Ich bin mir sicher, dass es passieren wird. Ich weiß nur nicht wann. Und ich glaube, es wird noch einige Zeit brauchen, bis die Menschen in Deutschland begreifen, dass wir hier diese Politikwende brauchen. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg war insoweit für mich keine Überraschung gewesen, weil die zwar Parteien, die im Grunde genommen diese Situation, die wir in Deutschland haben, verursacht haben, wiedergewählt worden sind, CDU und Grüne. Aber auf der anderen Seite ist das ein Land, das relativ wohlhabend ist und wo, ich sage mal, die 60-plus-Generation noch gar nicht mitbekommt, wie schlecht die Situation bei den vielen Menschen ist, die arbeiten oder arbeiten wollen und denen, die ja die Insolvenz oder auch die Inflation vor der Türe steht. Und ich glaube, die Zahl der Menschen, die das spüren werden, wird in den nächsten Monaten deutlich zunehmen. Volkswagen hat angekündigt, 50.000 Menschen zu entlassen. Porsche hat eine Gewinnwarnung herausgegeben. Also ich glaube, immer mehr Menschen werden wach. Und das führt letztendlich zu einem Druck auf die Brandmauer, die diese nicht dauerhaft aushalten wird.
Ja, könnte es aber nicht auch sein, dass gerade dieser Druck die Brandmauer noch eher stabilisiert? Weil, nehmen wir jetzt diese Wahlen in Baden-Württemberg. Wir könnten argumentieren, es gibt eine solide bürgerliche Mehrheit mit CDU und AfD. Die wird aber nicht zustande kommen, weil sich eben die CDU den Grünen an den Hals wirft. Und solange die zusammen sind, können die von der AfD machen, was sie wollen, und es wird sich nichts ändern. Also eigentlich, die sind ja auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.
Ja, das ist richtig. Ich sage ja auch nicht, dass es in Kürze kommen wird. Das glaube ich auch jetzt auch nicht mehr. Es ist ein langer Prozess, der dahin führt, und ein schmerzhafter Prozess. Und ich hatte es die Tage auch mal in einer Stellungnahme zur Landtagswahl in Baden-Württemberg gesagt, es wird vielleicht so sein, wie ein Freund von mir mal sagte, die Deutschen müssen erst Gras und Fensterkitt fressen, bevor die begreifen, was da passiert. Also es kann noch ein langer, mühsamer und schmerzhafter Erfahrungsprozess sein, dass es zu der Brandmauer, zum Einsturz der Brandmauer kommt. Vielleicht auch nicht ganz so lang, weil der wirtschaftliche Niedergang ist ja jetzt schon nicht mehr schleichend, sondern galoppierend. Und man in den nächsten Monaten oder vielleicht im nächsten Dreivierteljahr sehen wird, dass dies deutliche Auswirkungen auch auf das Meinungsbild haben kann.
Also auch Philipp Hopf hat kürzlich an dieser Stelle genau das gesagt, was du jetzt auch betont hast. Der Leidensdruck ist offenbar noch nicht groß genug. Es muss zuerst noch schlechter gehen, bis es besser gehen kann. Aber ich meine, der wirtschaftliche Schaden, oder so 50.000 Personen bei VW, das tönt so, ist einfach eine Statistik, eine Zahl. Aber was da an Schicksalen dahinter steckt, wie viele Familien, wie viele Menschen direkt betroffen sind und auch dann bei so einem, oder also das Auto ist ja nicht einfach ein Produkt, das da auf dem Bestell genommen wird, sondern das ist ja eine unglaubliche Zulieferkette, die davon abhängig ist. Auch wir in der Schweiz sind natürlich da sehr betroffen von solchen wirtschaftlichen Abstürzen. Und ich meine, ein Gewinneinbruch bei Porsche, so dramatisch. Oder das tönt jetzt einfach, ja, es ist nur Buchgeld, oder sie machen ja immer noch Gewinn. Aber gerade diese beiden Automarken, die sind ja mehr als nur einfach ein Fortbewegungsmittel. Das sind ja Legenden, da steht Geschichte, ja, Industriegeschichte steht ja dahinter. Porsche war ein Statussymbol. Und jetzt geht das alles den Bach runter. Was muss man da machen, das, um diesen Zerfall aufzuhalten?
Also man muss zunächst, also ich glaube, vieles kann man relativ leicht machen. Davon bin ich überzeugt. Ich denke da immer daran, was mir mal ein vietnamesischer Verhandlungspartner vor vielen Jahren mal sagte. Herr Maaßen, Sie sehen überall Probleme. Denken Sie dran, meistens ist kein Problem da. Ich glaube, das Hauptproblem, das aber da ist, das ist, wie bekommen wir eine politische Mehrheit bei uns im Parlament, die bereit ist für eine Politikwende. Und bei der CDU sehe ich das überhaupt nicht. Und wenn ich dann Änderungsvorschläge im Bereich zum Beispiel Ausländerpolitik sehe, dann muss ich sagen, das ist die Politik des Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das bedeutet, es werden punktuelle Änderungen vorgeschlagen, wo man aber weiß, die werden nahezu überhaupt gar kein Ergebnis haben. Jedenfalls das notwendige Ergebnis wird nicht erzielt werden. Wir brauchen in erster Linie eine Mehrheit im Parlament, die für eine Politikwende steht. Und da sind wir noch weit entfernt. Das hat Baden-Württemberg gezeigt. Und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Da ist es, glaube ich, notwendig, dass die Menschen in Deutschland einen vielleicht schmerzhaften Lernprozess durchlaufen. So, wenn wir eine derartige Mehrheit in Deutschland hätten, da hast du mich vorhin halt zitiert mit dem Kärchern, ja, ich würde nicht die Kettensäge nehmen, ich würde, weil ich Deutscher bin und ich glaube, weil wir auch ein ganz anderes Land sind als Argentinien, würde ich einen Kärcher nehmen. Ein Kärcher heißt aufräumen und sauber machen. Das Land muss entideologisiert werden, das muss entgendert werden, das muss entreguliert werden, das muss entbürokratisiert werden. Und entregulieren heißt, man nimmt sich unser Bundesgesetzblatt von heute und sagt, ich schaue bis zum Jahr 1995 und dann werden alle Gesetze aufgehoben, die wir nicht brauchen. Ja, diese ganzen Ballastgesetze werden aufgehoben. Der Bundeshaushalt wird durchgesehen auf die Posten, die wirklich notwendig sind. Wir werden uns von einigen Ministerien trennen. Wir werden uns trennen müssen von der Finanzierung dieser ganzen linken Vorfeldorganisation. Das wird alles gestrichen. Und streichen ist leicht, muss ich sagen. Ja, das ist dann der erste Schritt. Das kann man, denke ich mal, in ein paar Tagen kann man das erledigen. Die Bundesregierung hat ja immer wieder gezeigt, dass man, wenn man Gesetze machen will, kann man das innerhalb von 48 Stunden oder 36 Stunden durch Bundestag und durch Bundesrat bekommen. Und diese Aufhebungsgesetze, ich glaube, das ist ein tolles Gefühl, wenn man solche Gesetze aufhebt, weil es Fußfesseln und Ketten sind. Die werden mit Sicherheit dann auch innerhalb kurzer Zeit aufgehoben werden. Und dann hätten wir den Rechtszustand, wie er vielleicht Ende der 90er Jahre war. Damit kann man zunächst einmal arbeiten, damit kann die Wirtschaft arbeiten, weil das ist eine deutliche Entregulierung. Und dann muss man auch mit dem Wiederaufbau anfangen. Ja? Und ich hatte schon mal so eine Situation gehabt, als ich Chef des Verfassungsschutzes war. Dieses Amt lag am Boden, als ich es übernommen hatte. Da sagte ich damals, zynisch, muss ich sagen, es war zugegebenermaßen Zynismus. Aber der Spiegel hat davon erfahren und darüber berichtet, dass ich das gesagt hätte. Ich hatte gesagt, ich fühle mich wie der Stadtplaner und Stadtbaumeister von Köln 1945, ja. Man fängt eigentlich bei Null an. Und das ist alles traurig, was man sieht. Das ist deprimierend, was man sieht. Aber man kann kreativ sein. Ja. Man kann gestalten. Und man kann es auch hinbekommen. Und ich bin mir sicher, wir können es auch hinbekommen. Wir werden vielleicht eine Automobilindustrie, so wie sie heute ist, nicht wieder retten und aufbauen können. Vieles ist endgültig dann zerschlagen. Aber ich denke, in anderen Bereichen werden wir es wieder hinbekommen. Denn, und da wird die Grundlage sein, eine gut ausgebildete Bevölkerung, die wir derzeit nicht mehr haben, nur noch in Teilen. Ich würde so weit gehen, zu sagen, die Generation unter 40 hat vielleicht das Schicksal erlebt, vorsätzlich ist denen die Bildung vorenthalten worden, vorsätzlich, weil man sie verblöden wollte. Und da muss viel, viel nachgeholt werden. Vielleicht auch müssen wir den Weg gehen, den Japan ging, um nochmal da anzuknüpfen, wo wir anfingen, den Weg gehen, den Japan ging, nämlich Japan war in den 1860er Jahren in einer Situation, dass sie im Grunde genommen aus der frühen Neuzeit oder aus dem ausgehenden Mittelalter in die Neuzeit katapultiert worden sind. Ja, die haben dann von heute auf morgen entschieden, wir wollen ein moderner Staat werden. Ja, von den Samurais, die mit Schwertern kämpften, wollten sie die überlegenste Armee im Osten sein, die überlegenste Technologie, die überlegenste Wirtschaft. Und was haben sie gemacht? Die haben ihre besten Leute in Deutschland, Frankreich, in England, in anderen europäischen Ländern ausbilden lassen. Die sind zurückgekommen und Japan war das Land, ja, das 1905 schon den Krieg gegen Russland gewonnen hatte. Ja. Eine der ersten Eisenbahnen in Ostasien waren da. Also Japan hat sich innerhalb von Jahren, muss man sagen, in die Moderne katapultiert. Und in dem Punkt muss man sagen, muss man auch, wenn man abgehängt worden ist oder wenn man sich selbst hat abhängen lassen durch so eine Regierung oder durch die Regierung, die wir in den letzten Jahren hatten, muss man danach sagen, wir sind bereit zu lernen. Ja, das wird auch nicht einfach werden, auch schmerzhaft sein. Wir werden unsere besten Leute dann ins Ausland schicken, aber die müssen wieder zurückkommen, und sie müssen dabei helfen, dass das Land wieder auf Vordermann gebracht wird.
Hast du Angst, dass wenn du jetzt jemanden ins Ausland schicken würdest von Deutschland, dass er dort dann bleibt?
Ja, sicher, 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 sicher. Das wisst ihr ja alle, wie viele Deutsche das Land verlassen. Wir haben ein Problem mit dem immensen Abfluss, ich sag mal, von Brain, von Geist, von Geld, ja, von Unternehmertum und vor allem von jungen Leuten. Wir reden ja hier nicht über die 60 plus, die mit ihrer Rentepension ins Ausland gehen und den Sonnenuntergang beobachten wollen, sondern wir reden von den Leuten, die eine hohe Qualifikation haben, eine hohe Motivation haben oder diejenigen, die als Unternehmer mit Geld und Sack und Pack ins Ausland gehen. Es wird schwierig sein, die zu überzeugen, wieder zurückzukommen. Vielleicht wird es auch leicht werden, wenn man denen etwas anbietet, weil einmal weggegangen ist regelmäßig die Enttäuschung so groß, dass man nicht wieder zurückkommen möchte. Aber auch das wird ein Projekt sein.
Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Du hast vorhin gesagt, streichen ist leicht. Also Budgetposten streichen. Und das erinnert mich an einen ehemaligen Chefredaktor des Tagesanzeigers, den kennst du noch, ja. Ein linkes Blatt, aber die hatten mal einen Chefredaktor, der nicht links war. Ein Freund von mir, und der hatte dann die Aufgabe, da Kosten zu senken. Und der hat dann also wacker drauf losgestrichen und er hat mir eben auch gesagt, streichen ist leicht. Und er ist aber dann letztlich gescheitert, weil einfach der Widerstand in der Redaktion und so alles durch von Gewerkschaften und so weiter durchorganisiert, die haben so großen Widerstand geleistet. Und dieser Widerstand ist natürlich auch in der Politik zu erwarten. Wir haben da diese sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die zwar sich am Staat schadlos halten, sich viel Geld kassieren vom Staat entgegennehmen, aber die natürlich kein Interesse haben, dass da plötzlich gespart wird. Wie soll man denn mit denen umgehen?
Das ist natürlich ein Punkt, und darum sagte ich vorhin auch, wir brauchen eine Regierung in Deutschland, die für eine Politikwende steht und keine Koalition, wo es im Grunde genommen einen gibt, der das Lenkrad in der Hand hat und das Gaspedal, und der andere zieht ständig die Handbremse. Ja, wenn man mit der CDU, so wie sie derzeit ist, koalieren würde, würde die CDU immer ausbremsen. Das heißt, wenn man den Vorschlag machen würde, NGOs werden eingespart, bekämen kein Geld mehr, würde die CDU sagen, ja, aber, ja, von 300 NGOs fangen wir erstmal bei 10 an. Da muss ich sagen, damit kann man keine Politik machen. Eine Politikwende ist da ausgeschlossen. Von daher brauchen wir eine Regierung, die für diese Politikwende steht. Und da denke ich mir, ist derzeit die Stimmung auch im Land nicht. Allenfalls ist die Stimmung für ein Ja-Aber, dass man sagt, wir wollen eine Ausländerpolitik, bei der einige Verschärfungen vorgenommen werden. Aber, ne, und das bedeutet letztendlich keine grundlegende Nachjustierung. Und das reicht nicht aus. Von daher, wir kommen an harten Maßnahmen einfach nicht vorbei, aber das müssen die Leute einfach begreifen. Die Leute müssen begreifen, dass man hier nicht mehr mit punktuellen Veränderungen das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen kann. Das hätte man vielleicht vor 10 Jahren noch hinbekommen, mit punktuellen Veränderungen. Aber jetzt sind durchgreifende Veränderungen notwendig. Die durchgreifenden Veränderungen betreffen im Grunde genommen alle Politikfelder. Denkt nur mal an unser Gesundheitssystem oder Rentensystem, das über die letzten 30 Jahre mal mit punktuellen Veränderungen am Leben gehalten wurde und wo man sagen muss, es wird in nächster Zeit zum Kollaps kommen. Und vielleicht ist der Kollaps auch gut, auch wenn das sehr, sehr viele Menschen schädigt, aber vielleicht ist das gut, weil dann endlich auch die Bereitschaft bei allen da ist zu einem Neuanfang. Und derzeit sehe ich diese Bereitschaft weder dort noch in der Bildungspolitik noch im Bereich innere Sicherheit, Migrationspolitik und schon gar nicht in der Wirtschaftspolitik.
Vielen Dank. Dann werden wir sehen, ob sich in mittlerer Frist irgendetwas zum Besseren wendet oder ob es tatsächlich noch einiges schlechter werden muss. Vielen Dank, Hans-Georg. Immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Und hoffentlich bis bald. Und jetzt noch schöne Zeit in Japan.
Sehr gerne, lieber Claudio.